Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jörg Schönenborn und Thorsten Schröder.
Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind.
Schönen guten Abend.
Jens Spahn und sein Mann haben mit ihrer Entscheidung, ein Kind gegen Geld in den USA austragen zu lassen, nicht nur die politische Aufstellung der CDU verändert. Auch über die Sache selbst wird neu diskutiert, die sogenannte Leihmutterschaft. Dabei wird der Leihmutter ein Embryo eingepflanzt. Die Eizelle stammt häufig nicht von ihr selbst. Und nach der Geburt übergibt sie das Kind an die Auftraggeber. Das können homosexuelle Paare sein, aber auch Mann und Frau, die auf anderem Weg kein Kind bekommen können. Bei uns ist diese Behandlung seit 35 Jahren verboten. Aber es gibt sie in vielen Ländern gegen Bezahlung. Deshalb quält betroffene Paare immer wieder die Frage, ob sie sich darauf einlassen wollen und es sich leisten können. Rupert Wiederwald berichtet.
Heute ist sie 18. Die Tochter von Jens Landwehr und seinem Ehemann. Ausgetragen wurde sie in den USA von einer Leihmutter. Die Eizelle wurde gespendet. Sie seien dadurch eine etwas größere Familie, sagt Landwehr.
Der Kontakt zu der Leihmutter oder auch der Eizellspenderin, das ist etwas, was bei uns dann dazugehört, was anders ist vielleicht als in anderen Familien. Aber ansonsten sind wir komplett normal wie jede andere Familie.
Landwehr, der selbst ein Unternehmen für Samenspende betreibt, hat einen Verein gegründet. Auch in Deutschland will er sie legalisieren, die Leihmutterschaft.
Dass das reguliert durchgeführt wird, nach unseren Werten, ethisch, medizinisch, auch rechtlich und dann diese ganzen Fälle, von denen wir alle ja hin und wieder gehört haben, wo es eben nicht gut funktioniert hat, dass die dann wegfallen. Und wir haben hier in der Hand, das komplett ethisch aufzusetzen.
Die Rechtslage ist eindeutig. Das Embryonenschutzgesetz verbietet Eizellenspende und Leihmutterschaft. Künstliche Befruchtungen sind streng reglementiert. Das Gesetz stand aus dem Jahr 1990 und wird jedes Jahr hundertfach umgangen. Leihmutterschaft ist schon jetzt ein riesiges Geschäft. In Deutschland werden gezielt Menschen mit Kinderwunsch als Kunden geworben. Solche Webseiten bieten Leihmütter und Eizellenspenderinnen aus Albanien, Griechenland oder der Ukraine gegen Bezahlung an. Eine schizophrene Situation, sagt der Vorsitzende des Deutschen Ethikrates. Dass der Staat nur verbietet, das ginge heute nicht mehr.
Diejenigen, die dagegen argumentieren, müssten klar sagen, was sind eigentlich die Gründe dafür. Weil grundsätzlich leben wir in einem freiheitlichen Rechtsstaat und da ist der begründungspflichtig, der etwas verbieten will.
Und diese Gründe kann Frauke Brosius-Gersdorf im derzeitigen Gesetz nicht erkennen. Die Verfassungsrechtlerin argumentiert mit dem Selbstbestimmungsrecht der Frau, dass der Staat nicht unterlaufen dürfe.
Er muss natürlich die Frauen vor einem Missbrauch, vor Druck, vor Zwang schützen. Er muss unbedingt sicherstellen, dass sie eine autonome, selbstbestimmte Entscheidung treffen. Aber wenn sie das tun, wenn sie sich freiwillig für den Schritt der Leihmutterschaft entscheiden, dann darf der Staat sie nicht vor sich selbst schützen.
Für ein Verbot hat sich bisher vor allem die CDU in Deutschland stark gemacht. Und die bleibt bei ihrer Haltung. Treffen der NRW-Frauenunion in Paderborn gestern Abend.
Seit Mitte der 90er Jahre haben wir eine klare Haltung, was das Thema Leihmutterschaft anbetrifft. In allen Facetten immer wieder bestärkt, gestärkt. Deshalb ist es kein reines Frauenthema. Es ist ein zu höchst ethisches Thema. Wie gehen wir mit Mensch um? Wahre Mensch und Vergleichbarem. So, und deswegen ist es ein allgemein gesellschaftspolitisches Thema und das ist in Deutschland sehr eindeutig entschieden.
Jens Landwehr und sein Mann haben noch einen 12-jährigen Sohn, ebenfalls ausgetragen von einer Leihmutter. Familie, sagt Landwehr, das sei sein größtes Glück.
Die Debatte läuft also, ob die Leihmutterschaft bei uns neu und anders geregelt werden sollte. Ich habe am Abend mit Helmut Frister gesprochen. Er ist Rechtswissenschaftler und Vorsitzender des Deutschen Ethikrats, der sich als Gremium noch nicht mit der Frage beschäftigt hat. Herr Frister, guten Abend nach Düsseldorf.
Guten Abend, Herr Schönenborn.
Wer Geld hat, der geht ins Ausland, der umgeht. Das Verbot wird nicht sanktioniert, die Kinder werden anerkannt. Welches Signal sendet unser Staat an Paare, die vor einer solchen Entscheidung stehen?
Nun ja, es ist das Signal einer gewissen Doppelmoral, die wir im Fortpflanzungsmedizinrecht haben. In Deutschland haben wir ein striktes Verbot, aber wir lassen es zu und ermöglichen es zum Teil sogar durch Kinderwunschmessen und Ähnliches, dass die Paare relativ leicht ins Ausland gehen können, sofern sie halt Geld haben.
Und wie kommen wir raus aus dieser Doppelmoral?
Ja, wie kommen wir raus? Indem wir zumindest mal eine offene Diskussion darüber führen, ob wir nicht unter bestimmten Voraussetzungen auch die Leihmutterschaft reguliert zulassen wollen. Bisher haben wir da eine weitgehende Tabuisierung. Die Leihmutterschaft verstößt gegen die Menschenwürde. So stand es im Koalitionsvertrag der letzten CDU-SPD-Koalition. Und das ist als Begründung sicherlich zu wenig.
Es gibt Stimmen, die sprechen von der altruistischen Leihmutterschaft aus der SPD, aus den Grünen. Altruistisch heißt selbstlos, uneigennützig. Kann es so etwas geben, dass eine Leihmutter uneigennützig ihren Körper für 9 Monate zur Verfügung stellt?
Naja, also das kann es sicherlich ohne weiteres geben in Fällen, wo sich die Beteiligten persönlich nahestehen. Da kann ich mir das gut vorstellen. Ansonsten wird das nicht allzu häufig der Fall sein, obwohl man das manchmal unterschätzt. Es gibt etwa im ganz anderen Zusammenhang bei der Organspende in Großbritannien schon lange die Möglichkeit, anonym seine Niere für jemanden zu spenden. Und es ist doch eine dreistellige Zahl, die das jedes Jahr in Großbritannien tut. Und das ist noch ein erheblich größeres Opfer.
Also wären das ist Sie das überhaupt für eine, nicht geben kann. Herr Frister, wären Sie für eine solche Öffnung zur altruistischen Leihmutterschaft? Und wenn ja, wie würden Sie das festschreiben und kontrollieren?
Ja, ich bin selber da noch nicht ganz festgelegt. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass am Ende eine solche Öffnung steht. Und man könnte das zumindest zu Beginn auch sehr restriktiv machen. Das heißt, vielleicht wirklich nur für einander nahestehende Personen und auch mit der Möglichkeit, dass eine Kommission oder jemand anders, eine Gruppe halt, dass die Motivation kontrolliert und darauf achtet, dass da keine finanziellen primär finanziellen Hintergründe sind. Wir haben so etwas ja bei der Lebensspende im Bereich des Transplantationsrechts auch.
Kritiker, auch Kollegen aus dem Ethikrat von Ihnen sagen, psychischer Druck, dass da jemand instrumentalisiert wird, das könne man trotzdem nicht ausschließen.
Ja, das ist richtig. Sie können psychischen Druck nie vollständig ausschließen. Und natürlich kann gerade auch bei nahestehenden Personen liegt das nahe, aber sie können sich doch zumindest bemühen. Und ich würde die Tatsache, dass man das nicht vollständig ausschließen kann, nicht für ausreichend halten, das Verbot generell zu legitimieren. Zumal man ja auch sehen muss, wir verschieben das Problem im Ausland. Wir schützen dann nicht zwar unsere potenziellen Leihmütter, aber nicht die im Ausland, da haben wir dann gar keinen Einfluss, in welcher Art und Weise das abläuft.
Ihre Professorenkollegin Frauke Brosius-Gersdorf würde viel weitergehen. Sie sagt, es gibt ein Selbstbestimmungsrecht der Frau im Grundgesetz. Dazu gehört auch, über den Körper zu entscheiden. Und man könne einer Frau nicht verbieten, Leihmutter werden zu wollen.
Ja, das ist im Ausgangspunkt ja richtig. Es gibt ein Selbstbestimmungsrecht über den eigenen Körper. Allerdings meine ich schon, dass man bei einer solchen Entscheidung, wo es durchaus ja nahe liegt zu fragen, warum macht die Frau das eigentlich, man die Freiwilligkeit schon kontrollieren muss und eben finanzielle Motivationen, die dann einer Notlage entspringen, ausschließen sollte. Also ich würde nicht so weit gehen, da eine vollständige Kommerzialisierung zuzulassen.
Herr Frister, Sie haben von Doppelmoral gesprochen. Die eine Möglichkeit, da rauszukommen, ist eine Öffnung für altruistische Fälle. Die andere Möglichkeit ist, restriktiv zu sein, auch wenn es ums Ausland geht. Italien stellt unter Strafe, wenn man im Ausland Leihmutterschaften anstrebt. Würden Sie das befürworten?
Nein, das würde ich im Ergebnis, glaube ich, nicht befürworten. Aber natürlich gehört auch das mit in die Diskussion. Auch das kann man diskutieren, dass man, wenn man schon ein solches Verbot für richtig hält, es dann auch konsequent durchhält. Allerdings muss man dann schon sehr genau begründen, warum wir eigentlich Leihmutterschaft unbedingt verbieten wollen. Denn in einem freiheitlichen Rechtsstaat ist derjenige, der etwas verbieten will, begründungspflichtig. Und da sind die Argumente, die ich bisher gehört habe, Kindeswohl auf der einen Seite und Schutz der Frauen vor Ausbeutung, überzeugen mich nicht vollends.
Vielen herzlichen Dank für die Abwägung. Ich bin sicher, Sie werden das im Ethikrat auch noch auf die Tagesordnung setzen. Danke nach Düsseldorf.
Dankeschön.
Und auch wir haben Argumente für Sie in der Debatte um Leihmutterschaft, Pro und Contra. Für eine Öffnung des Gesetzes spricht sich Marie Blöcher vom Norddeutschen Rundfunk aus und dagegen ist Vera Schmiedberger vom Südwestrundfunk.
Ja, Leihmutterschaft sollte unter bestimmten Voraussetzungen möglich sein. Denn Kinder aus Leihmutterschaft sind längst Realität in Deutschland. Für Paare mit unerfülltem Kinderwunsch, für alleinstehende Frauen und ja, auch für CDU-Politiker. Und so, wie es gerade ist, wird nichts und niemand geschützt. Die Leihmutterschaft selbst ist zwar verboten in Deutschland, der Weg ins Ausland steht Deutschen aber frei und die Kinder können dann hier anerkannt werden. Das wurde durch ein Urteil des Bundesgerichtshofs bekräftigt. Anders gesagt, Leihmutterschaft irgendwie schon, aber bitte not in my backyard. Und das ist ein Problem. Denn wer Leihmutterschaft nur ins Ausland verschiebt, vergibt die Möglichkeit, sie mitzugestalten, zu regeln und Sicherheit für Leihmütter, Kinder, Familien zu schaffen. Es gibt zwar Länder, die hohe rechtliche und medizinische Standards haben, wie die USA, nur das kann sich eben kaum jemand leisten. In Mexiko, Ghana oder Georgien sieht es anders aus. Klar, es ist nicht leicht, Leihmutterschaft zu regeln. Aber es gibt Länder in Europa, die sich dieser Aufgabe annehmen und Leihmutterschaft an bestimmte Bedingungen knüpfen, etwa Großbritannien. Auch Deutschland muss anfangen, nach Lösungen zu suchen, denn der Status quo schützt am Ende niemanden, nur das eigene Gewissen.
Meine beiden Töchter, die ich zur Welt bringen durfte, sind mein größtes Glück. Deshalb fühle ich sehr mit Menschen, deren Kinderwunsch nicht in Erfüllung geht. Wer angesichts des global florierenden Leihmuttermarkts nun aber so tut, als müsse man das auch bei uns erlauben, der blendet einiges aus. Was ist mit der Gesundheit der Frauen? Schwangerschaft und Entbindung sind ein mega krasser Ausnahmezustand für Körper und Seele einer Frau. Leihmutterschaft macht die Frau per Vertrag zur gebärenden Person und ihren Uterus zur legalen Ware. Und was ist mit dem Wohlergehen der Kinder? Sie werden zu käuflichen Vertragsobjekten. Später suchen sie nach ihrer Identität. Leihmutterschaften aber produzieren biologische Mütter, genetische Mütter, soziale Eltern. Wie ein Kind später damit klarkommen soll, das dürfen wir nicht ausblenden. Ja, Reproduktionsmedizin allgemein ist ein Segen für Menschen mit Kinderwunsch. Gegen Leihmutterschaft steht für mich aber die Würde von Mutter und Kind.
Die Meinungen von Vera Schmiedberger und Marie Blöcher. Die Preistafeln an unseren Tankstellen zeigen in diesen Tagen nicht nur Preise an, sondern auch, wie es um den Krieg am Golf steht. Mancherorts sind es die höchsten Preise seit Vereinbarung der Waffenruhe am 8. April. Grund dafür sind vor allem die nicht enden wollenden Angriffe und Gegenangriffe im Nahen Osten. 10 Nächte in Folge haben die USA den Iran attackiert und der antwortet entsprechend. Kaum ein Tanker wagt es, die gefährliche Straße von Hormuz zu passieren und obendrein drohen nun die mit dem Iran verbündeten Houthi-Milizen im Roten Meer saudi-arabische Häfen zu blockieren. Über die Lage im Kriegsgebiet Bernd Niebrügge.
Und sind die Zeiten noch so schlecht im Iran? Die Propaganda des Regimes funktioniert immer. Wir werden Trump töten. Diese Drohung von Klerikern und Revolutionsgarde soll die Anhänger wohl motivieren. Am Revolutionsplatz in Teheran herrscht dagegen Pessimismus, nachdem der Krieg gegen die USA vor 10 Tagen wieder aufgeflammt ist. Wir sind noch tiefer in den Sumpf geraten, in dem wir ohnehin schon steckten. Wir sind alle hoffnungslos. Wir haben keine Hoffnung mehr auf ein normales Leben und das ist wirklich schwer. Man strengt sich ständig an und am Ende kommt trotzdem nichts dabei heraus. Wenn man weiß, dass all die Mühe und harte Arbeit zu keinem Ergebnis führen, dann macht einen das natürlich traurig. Mit Kampfflugzeugen, Drohnen und Raketen attackierte das US-Militär auch vergangene Nacht den Iran. Bilder des Regionalkommandos Nahost sollen die Zerstörung von iranischen Kommandozentralen, Raketenabschussanlagen wie Luftabwehrsystemen zeigen. Iranische Staatsmedien bestätigen Explosionen in mehreren Provinzen. Angaben über Zerstörungen und Opfer gibt es aber nicht. Das US-Militär will die Fähigkeit des Iran schwächen, Handelsschiffe in der Straße von Hormuz anzugreifen. Doch die Risiken für die internationale Schifffahrt bleiben. Gestern attackierte der Iran einen griechischen Tanker vor der Küste von Oman. Heute meldete der Iran den Beschuss eines kuwaitischen Tankers. Das iranische Staatsfernsehen zeigte heute diese Bilder, die die nächtlichen Gegenangriffe des Iran auf US-Militärstützpunkte in mehreren Golfstaaten belegen sollen. Dieses Satellitenfoto von vergangenem Samstag soll Schäden an einem Stromkraftwerk und an einer Wasserentsalzungsanlage in Kuwait dokumentieren. Solche Anlagen sichern allen Golfstaaten das Überleben. Ihre Zerstörung durch den Iran würde die Region sofort ins Chaos stürzen. Für US-Präsident Trump sind Nahostkrieg und schwierigste Diplomatie inzwischen Alltag geworden. So empfing er heute den libanesischen Präsidenten Aoun. Kritisch fragt die Presse, wolle er statt zu verhandeln nur weiter bombardieren, bis der Iran kapituliert? Sie wissen ja nicht, welcher Dialog hinter den Kulissen stattfindet. Sie wollen sich verzweifelt treffen, um ein Ende zu finden, weil sie so dezimiert werden. Und tatsächlich führen die Kriegsparteien offenbar noch immer getrennt Gespräche mit den Vermittlern in der Nahostregion, um eine friedliche Lösung zu finden.
Unsere Korrespondenten können nur dann aus Teheran berichten, wenn sie von der iranischen Regierung ein Visum bekommen. Benjamin Weber durfte gestern einreisen. Benjamin, 10 Nächte hintereinander Angriffe der USA. Was spürt man davon in der Hauptstadt?
Also die Angriffe selber spürt man in der Hauptstadt jetzt noch nicht. Man spürt aber natürlich sozusagen den Schatten. Die Menschen fragen sich, wird die Hauptstadt angegriffen? Jetzt heute zum Beispiel in der 11. Nacht oder in den kommenden Tagen. Und das ist eine Unsicherheit, die die Menschen, die hier vordergründig Alltag haben, doch durchaus belastet. Wir haben heute mit mehreren Menschen gesprochen, die das gesagt haben. Und das kommt natürlich noch auf eine Stresssituation obendrauf. Die wirtschaftliche Lage ist nicht erst seit diesem 40-Tage-Krieg katastrophal. Und jetzt ist eben diese Unsicherheit, wie es weitergeht.
Vor dem Krieg hatte es landesweite Proteste gegeben, sogar die Möglichkeit, dass das Regime stürzt, schien realistisch. Spürt man davon noch irgendetwas?
Also davon ist zumindest an der Oberfläche nicht viel zu spüren. Im Gegenteil, man sieht jeden Abend an großen Plätzen und auch an kleinen Plätzen Menschen, die der Islamischen Republik zugeneigt sind, die dann demonstrieren mit großen Fahnen, mit viel Musik. Und das ist auch in Teilen aus meiner Perspektive nicht komplett inszeniert. Ich habe auch mit Menschen gesprochen, die islamische Führung ablehnen und die auch jetzt durch diese Angriffe das Gefühl haben, dass sie sich dem Iran doch auch wieder ein bisschen nähern, gefühlsmäßig.
Die vereinbarte Waffenruhe gibt es ja faktisch nicht. Ist vorstellbar, dass Iran zu den Verhandlungen zurückkehrt, dass man wirklich zu einer Einigung kommt?
Es ist schwer abzuschätzen. Der iranische Innenminister ist jetzt gerade in Pakistan. Pakistan war ja in diesem Krieg mit den USA der Vermittler, der auch dieses Memorandum of Understanding unter anderem mitvermittelt hat, das diesen Krieg zwischenzeitlich mal kurzzeitig beendet hat. Gleichzeitig muss man sagen, dass diese iranischen Gegenschläge auf die US-Stützpunkte in den Golfstaaten auch massive Schäden anrichten. Und natürlich besteht da ein Risiko, dass da eine Eskalationsspirale in Gang gesetzt werden kann, die dann mit einer großen Eskalation endet, die man nicht mehr stoppen kann. Das ist jetzt zum jetzigen Zeitpunkt noch offen. Donald Trump hat ja gesagt, er ist noch nicht fertig mit dem Iran und hat angekündigt, eine unterirdische Atomanlage in naher Zukunft anzugreifen.
Benjamin Weber, danke, alles Gute nach Teheran.
Vielen Dank.
Bei jeder dritten Gewalttat auf einem Bahnhof ist laut Bundespolizei Alkohol im Spiel. Und als am Freitagabend im Zug von Offenburg nach Karlsruhe ein Bahnmitarbeiter bei der Ticketkontrolle geschlagen wurde und dann bei voller Fahrt aus dem Zug stürzte, soll der Angreifer auch betrunken gewesen sein. Die Deutsche Bahn, die schon früher versprochen hatte, für besseren Schutz ihrer Mitarbeiter zu sorgen, hat heute reagiert. Auf allen 5.400 Bahnhöfen in Deutschland wird der Konsum von Alkohol bis Mitte Oktober verboten sein. Bisher galt das nur an einigen wenigen Orten, darunter in Hamburg. Joshua Greiten hat dort nachgefragt.
Hier am Hamburger Hauptbahnhof gibt es das Alkoholverbot schon seit mehr als 2 Jahren. Vorher war das die Station mit den meisten Gewalttaten in Deutschland. Um das zu ändern, setzt die Bahn auf verschiedene Maßnahmen. Das Alkoholverbot, aber auch Videoüberwachung unterstützt durch KI, ein Waffenverbot und Sicherheitspersonal. Und das mit Erfolg, sagt die Hamburger Innenbehörde.
Also sowohl die Aufenthaltsqualität am Hamburger Hauptbahnhof hat sich deutlich verbessert, als auch die Sicherheitslage. Wir sehen das auch in Zahlen, die Zahl der Hoheitsdelikte, Körperverletzungen, aber auch die Zahl der Sexualdelikte ist deutlich zurückgegangen, teilweise sogar zweistellig. Und das ist eine sehr gute Entwicklung auch für den Hamburger Hauptbahnhof.
Bundesweit bleibt Gewalt an Bahnhöfen ein großes Problem. Allein im vergangenen Jahr gab es knapp 28.000 Delikte, oft in Verbindung mit Alkoholkonsum. Ob Verbote wirklich helfen, ist umstritten. Kritiker sagen, Verbotszonen würden das Problem nicht beseitigen, sondern nur in die Bahnhofsumgebung verlagern. Ein weiterer Kritikpunkt: In Bahnhofsgastronomie und Zügen darf weiter Alkohol ausgeschenkt werden. Viele Reisende in Hamburg begrüßen dennoch ein bundesweites Verbot.
Wenn man viel am Bahnhof unterwegs ist, sieht man halt auch immer wieder Betrunkene. Dann ist es natürlich besser, wenn es keinen Alkohol gibt. Aber ob man damit diese Betrunkenen aus dem Bahnhofsbereich verbannen kann, glaube ich nicht.
Ich finde eigentlich, dass es eine gute Idee ist. Ich denke aber, da wird es auch Schwierigkeiten geben, wie man das umsetzen will. Also wie kontrolliert man das?
Für die Umsetzung sollen erstmal die Sicherheitsbeamten der Bahn eingesetzt werden. Ob auch Polizisten zum Einsatz kommen, ist noch unklar. Bundesinnenminister Dobrindt sagt, er sei offen für die Idee des Alkoholverbots, will aber erst mit der Bahnchefin über die Grundlagen sprechen. Aus der Polizei gibt es Zustimmung für die Pläne.
Wir als Gewerkschaft der Polizei begrüßen das grundsätzlich, weil wir doch in der Vergangenheit immer wieder festgestellt haben, dass Alkohol gerade bei Gewaltdelikten gegenüber unseren Kollegen und Kolleginnen eine ganz große Rolle spielt.
Erst vor 2 Tagen stürzte ein Bahnmitarbeiter bei einem Streit mit einem offenbar betrunkenen Fahrgast aus einem Zug in Baden-Württemberg. Er wurde schwer verletzt.
Wir sehen gerade bei den Ereignissen der vergangenen Woche, dass unsere Mitarbeitenden auch stärker geschützt werden sollen. Wir wollen dasselbe tun für die Reisenden wie für unsere Mitarbeitenden.
Bisher gilt das Alkoholverbot an knapp mehr als 30 Stationen. Bis Oktober soll die Regel dann an allen Bahnhöfen gelten.
Ein ganz anderer Zug schien eigentlich längst abgefahren. Die Welt der digitalen Datenspeicher ist fest in der Hand der großen Cloud-Anbieter aus den USA: Microsoft, Alphabet, Amazon. Man braucht riesige Rechenzentren, sehr viel Strom, um die Daten zu verarbeiten und vor allem für künstliche Intelligenz nutzbar zu machen. Die deutsche Schwarzgruppe, zu der die Supermarktketten Lidl und Kaufland gehören, will jetzt den Tech-Giganten aus Amerika Konkurrenz machen, will selbst ein Big Player werden. Vor allem geht es dabei darum, die eigenen Daten unter eigener Kontrolle zu behalten, hier in Europa nach unserem Recht. Das nennt man digitale Souveränität. Fabian Siegel und Peter Wedig.
Ein Hauch von Silicon Valley in der schwäbischen Provinz. Ein Arbeitsplatz, der mehr bieten soll als Arbeit, Lebensgefühl. In Bad Friedrichshain mit Luxuskantine, Fitnessstudio und amerikanischem Campus-Flair.
Ich habe am Anfang gesagt, wenn wir den Campus eröffnen, wollen wir einen Campus haben, der so ein Magnet ist, dass die Mitarbeiter nicht mehr nach Hause wollen, in Anführungsstrichen.
Bis zu 5.500 Menschen sollen hier für die Digitalsparte der Schwarzgruppe, ursprünglich bekannt für Lidl und Kaufland, arbeiten. Programmierer aus aller Welt, Anwendungen mit künstlicher Intelligenz und Cloud-Dienste für den Mittelstand entwickeln. Doch es geht noch größer. Für 11 Milliarden Euro baut das Unternehmen gerade im brandenburgischen Lübbenau ein eigenes Rechenzentrum, trotz hoher Strompreise in Deutschland. Schwarz Digits will alles in eigener Hand behalten. Von der Rechenleistung über die Daten bis hin zur fertigen Anwendung.
Daten ist das neue Öl und Eigentum muss man immer sein seiner Daten. Deshalb wollen wir das eigene Rechenzentrum und die eigene Infrastruktur und diese nicht an ausländische Cloud-Anbieter abgeben.
Da lag bisher das Problem. Die USA haben Europa auch in Sachen Rechenleistung längst abgehängt. Nach Zahlen des Branchenverbands Bitkom hat Europa aktuell eine Rechenleistung von 16,5 Gigawatt mit einem deutschen Anteil von 3 Gigawatt. Zum Vergleich, die USA kommen auf 48 Gigawatt IT-Rechenleistung, das Dreifache. Bis 2030 soll dieser Vorsprung noch wachsen. Laut Bitkom will Europa bis dahin zwar 28 Gigawatt erreichen, davon rund 5 aus Deutschland. Die USA legen demnach aber bereits bei 95 Gigawatt Rechenleistung. Die US-Tech-Giganten in Sachen Investitionen oder Kapazitäten einholen, fast unmöglich. die digitale Abhängigkeit von den USA verringern. Das gehe aber immerhin, sagen Experten, wenn Wirtschaft und Politik zusammenarbeiten.
Das bedeutet, die Politik sollte vernünftige Rahmenbedingungen schaffen, damit gemeinsam gegebenenfalls auch Anfangsinvestitionen tätigen, die dann aber mit Geldern aus der freien Wirtschaft gehebelt werden müssen.
Ein Kraftakt auch für die Schwarzgruppe. Sie hat für ihre Cloud- und KI-Anwendungen bereits eine Reihe von Kunden gewinnen können. Großkonzerne wie Bosch, aber auch die baden-württembergische Polizei. Die Investitionen im Tech-Bereich sind trotzdem auch eine große Wette darauf, dass Europa im KI-Rennen noch aufholen kann.
Und mehr wichtige Nachrichten an diesem Dienstag jetzt mit dir, Thorsten.
Der ukrainische Präsident Zelensky hat nach tagelangem Druck von Demonstranten Armeechef Syrsky entlassen. Neuer Oberbefehlshaber werde Michailo Drapaty, teilte Zelensky am Abend mit. Auslöser für die Demonstrationen war die Entlassung des populären Verteidigungsministers Fedorov. Er gilt bei seinen Unterstützern als moderner Reformer und verantwortlich für die Erfolge im Drohnenkrieg gegen Russland. Kritiker werfen Syrsky vor, Fedorovs Reformen ausgebremst zu haben. Mehr als 20.000 Kinder und Jugendliche sind im vergangenen Jahr Opfer von sexuellen Straftaten geworden, so der Bericht des Bundeskriminalamts. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Anstieg um fast 4%. Die Zahlen bilden allerdings nur die polizeibekannten Fälle ab. Das BKA geht von einem erheblichen Dunkelfeld aus. Und immer mehr Straftaten werden online begangen. Für den Umstieg auf eine Wärmepumpe gibt es von heute an weniger staatliche Förderung. Das gilt nicht für Anträge, die schon bewilligt sind. Künftig kommt es auf das zu versteuernde Haushaltseinkommen an. Liegt es jährlich unter 30.000 Euro, werden 70% der Kosten erstattet. Bis zu 40.000 Euro sind es 60%. Bis 50.000 Euro gibt es 40% und darüber noch 30%. Die Generalstaatsanwaltschaft München ermittelt gegen einen polizeibekannten 20-jährigen Syrer wegen versuchten Mordes. Er soll bei Würzburg in der Nacht zum Montag einen 65 Jahre alten Mann angegriffen haben. Das Opfer trug wohl einen Anstecker mit der Israel-Flagge. Der 65-Jährige kam mit einem Wirbelbruch und Blutergüssen ins Krankenhaus. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen von einem antisemitischen und islamistischen Motiv aus. Nach dem Angriff auf ein Mutter-Kind-Heim in Stade hat sich der Beschuldigte das Leben genommen. Ein Mitarbeiter der Justizvollzugsanstalt Bremervörde fand den 45 Jahre alten Mann tot in seiner Zelle. Ende Juni soll er in der Einrichtung 6 Menschen getötet haben. Hintergrund war wohl ein Sorgerechtsstreit. Erst gestern war bekannt geworden, dass gegen den Verdächtigen in der Türkei ein Haftbefehl vorliegt. Bei der Tour de France hat Florian Lipowitz auf einen Podiumsplatz gehofft, nach einem 3. Platz im vergangenen Jahr. Heute aber musste er nach einem Sturz aufgeben. Beim Einzelzeitfahren am Genfersee rutschte in einer Kurve das Vorderrad weg und Lipowitz erlitt einen Schlüsselbeinbruch. Die Etappe gewann sein Teamkollege Remco Evenepoel. In der Gesamtwertung führt weiterhin Tadej Pogacar.
Wir besuchen jetzt einen kleinen Ort im Alpenvorland, der aus 53 Gemeindeteilen besteht. Dörfer, Weiler, Einzelhöfe, das für sich genommen ist schon keine alltägliche Geschichte. Erst recht nicht alltäglich ist das große Theater, das dort gerade das Leben der allermeisten Menschen bestimmt. Welfs Erbe heißt das Stück, das unter freiem Himmel aufgeführt wird, inszeniert, gespielt, organisiert und selbst verpflegt von der Dorfgemeinschaft. Martin Breitkopf war mittendrin in Steingaden und hat erlebt, wie die Theaterbühne und das Kloster heute Generationen verbinden.
Es begann mit einer Idee, an die kaum jemand glaubte. Ein ganzes Dorf spielt seine eigene Geschichte.
Ich habe damals, wie ich die Idee gehabt habe, nach einem Regisseur gesucht und hatte dann auch einen gefunden, der auch von der Idee begeistert war und dann gesagt hat, ja, und dann müssen wir eben nach Schauspielern suchen. Und dann habe ich gesagt, nee, Moment, ich denke da eigentlich, dass mir die Steingadener das machen sollen. Und dann hat er gesagt, was? Laientheater, das ist der Anfang vom Ende.
Aus dem vermeintlichen Anfang vom Ende wächst ein Projekt, das bis heute Generationen im 3000-Einwohner-Ort verbindet. Die Geschichte Welfs Erbe schrieb Gemeindereferent Karl Müller-Hindelang vor mehr als 30 Jahren. Sie spielt Anfang des 19. Jahrhunderts, als der Staat Klöster und andere kirchliche Besitztümer enteignete, auch hier in Steingaden.
Schaut, welch ein Glück! Wir kommen gerade rechtzeitig zum Chorgebet.
Für war Schwester Anna.
Nach der Uraufführung 1997 folgte 2003 die zweite Inszenierung, in diesem Sommer die dritte. Das Besondere, alle Darsteller sind Laien. Im Alltag gehen sie ihrem ganz normalen Beruf nach. Für das Freilichttheater schlüpfen sie in andere Rollen. Toni Nöss ist von Anfang an dabei. Er leitet die Bank im Ort. Auf der Bühne spielt er eine der Hauptrollen.
Viele, die da auch neu dazukommen, die merken den Geist und die bringen sich dann auch gleich wieder ein.
Kaum jemand verkörpert den Generationswechsel so wie sein Sohn Andreas Nöss. Als Baby war er auf dem Arm seiner Mutter dabei, mit 7 in der Kindergruppe. Heute spielt er an der Seite seines Vaters eine weitere Hauptrolle.
Super, schaut er aus, ganz bärig.
Jetzt sind meine Kinder auch schon dabei. Gell? Zwar noch im Volk, auch bei der Mama auf dem Arm. Aber ja, ist schon was Besonderes, wenn dann 3 Generationen miteinander spielen dürfen auf der Bühne. Ich hab's vor daheim genau so vorgelebt kriegt, dass man sich für einen Ort engagieren muss, weil sonst der Ort stirbt.
Fast ein Jahr lang haben sie geprobt. Noch einmal lockern, dann wird es ernst. 300 Menschen helfen mit, viele auch hinter der Bühne, kümmern sich um Technik, um Einlass oder Verpflegung.
Das ist ein Energieschub, der da durchs Dorf geht und ein Schub von Zusammenhalt. Und klar, wenn man irgendwas braucht, das wird bereitwillig gebracht und herzart. Und also ist einfach genial sowas.
Noch dominiert die Anspannung. Die Tribüne füllt sich und dann beginnt das Freilichtspiel mit einem bunten Gauklertreiben.
Ich war schon ein bisschen aufgeregt am Anfang, aber man hat ja richtig lang probt und dann ist eigentlich schon eine Sicherheit und es ist eigentlich schon cool.
Die Geschichte erzählt von einem tiefen Einschnitt. Als das Kloster 1803 aufgelöst wird, verlieren viele Menschen Arbeit und Einkommen. Mit den Mönchen und Nonnen verschwindet zugleich der Mittelpunkt im Ort und Steingaden muss sich neu erfinden.
Alle Klöster werden aufgehoben und ihre Besitzungen gehen über in die kurfürstliche Verwaltung.
Was? Und unsere Historie?
Für Karl Müller-Hindelang war die Idee von Anfang an mehr als ein Theaterstück.
Auf das Gemeinsame müssen wir uns wieder besinnen und da muss man manchmal auch einen Schritt zurücktreten, wenn es dem großen Gemeinsamen dient. Weil darin liegt die Kraft und die Energie für alle und auch für die Zukunft.
Am Anfang glaubten nur wenige an die Idee. Doch dann wurden es Hunderte, die sie bis heute mittragen.
Tja, 300 von 3000 Dorfbewohnern sind dabei. Respekt. Alle Freilichtbühnen, liebe Claudia, bitten jetzt in den nächsten Tagen um wenig Regen, auch wenn die Landwirte das sicher anders sehen. Kannst du liefern?
Ja, Jörg, ich kann liefern. Also zumindest für den Norden, da wird es mit den Freilichtbühnen morgen doch mal nicht ganz so gut aussehen. Da regnet es ein bisschen. Da zieht nämlich eine Kaltfront herein. Aber für die meisten bleibt es trotz allem trocken. Die Luft allerdings, die zu uns kommt, die kommt meist aus Nordwesten. Das heißt, abends ein bisschen wärmer anziehen. Das ändert sich erst ab Freitag. Da kommt wärmere Luft aus Südwesten. Dann dreht sich eben die Luftströmung. Und Samstag wird es sogar wieder verbreitet, ziemlich warm. Und das heißt, im Südwesten sogar wieder deutlich über 30 Grad, da geht es ordentlich nach oben. Freiburg zeigt das. Morgen schon 27 Grad, dann nochmal ein Temperaturrückgang Donnerstag. Dann geht es rauf auf 32 Grad, dann wahrscheinlich Sonntag nochmal Temperaturrückgang. Aber alles im zumindest Südwesten, sehr sommerlichen Bereich. Im Norden und Nordosten ist es noch ein bisschen frischer mit knapp über 20 Grad. Jetzt in der Nacht ziehen eben die Wolken der Kaltfront herein, bringen in der Nacht, also gegen morgen früh, ersten Regen im Nordwesten, dann morgen Vormittag leichten Regen und zum Nachmittag geht das Ganze in Schauerwetter über, kurze sonnige Abschnitte, einzelne Gewitter gibt es dann auch an der Ostsee, im Süden dagegen sonnig mit nur lockerer Bewölkung. Die Temperaturen sinken in der Nacht auf Werte von meist 16 bis 6 Grad, 6 Grad Hoferland, 16 Grad Helgoland, morgen Nachmittag Höchstwerte von 20 bis 26, im äußersten Südwesten Richtung Freiburg auch 29 Grad. Dann ist es schon wieder überwiegend trocken. Das heißt, am Donnerstag einzelne Schauer und Gewitter. Gewitter im Nordosten. Höchstwerte 22 bis 27 Grad und 22 bis 30 Grad werden es am Freitag. Da scheint dann für die meisten auch längere Zeit die Sonne.
Claudia, wir nehmen die Lieferung, wie sie kommt. Danke dafür. Das waren die Tagesthemen an diesem Dienstag. Und wir stellen uns jetzt der Frage, wie schnell kann es bei uns dunkel werden?
Und zwar in einer Reportage, die untersucht, wie sicher unser Stromnetz ist.
Und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin, tschüss.
Tschüss.
Und lassen Sie sich's gut gehen.